Ich habe so einen Traum wie die RAND Corporation, seinerzeit mit der Frage, wie macht man Abschreckungspolitik? Und ich hatte immer so das Gefühl, es gibt Gelegenheiten, wo Leute, und das war ähnlich damals, das waren Leute, die auch sozialmoralisch motiviert waren, die sagen, wir wollen hier irgendwie in dem Fall die USA als Hort der Freiheit und was auch immer, das kann man ideologisch sehen. Aber es war interessant. Also die Frage, wie kann man Abschreckung hinkriegen? Das ist auch so ein totales Phänomen, wo die Ökonomie eine Rolle spielt, wo Physik eine Rolle spielt, wo Politikwissenschaften, Soziologie, Physik, also, und wir haben in der Pandemie wieder so ein totales Phänomen vor Augen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas verloren geht, sondern dass ich bereichert werde.
Genau.
Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Das neue Berlin. Die Corona-Pandemie begleitet uns nun gut 2,5 Jahre. Sie ist längst nicht vorbei, aber beginnt doch schon irgendwie historisch zu werden. Ein Thema, das uns in dieser Zeit begleitet hat, ist das der wissenschaftlichen Expertise. Die einen sagen, sie habe eine Renaissance erfahren, sei in der Pandemie so wichtig gewesen wie lange nicht. Andere sehen beim Blick auf Querdenken und Impfskepsis einen gefährlichen Zweifel an der Wissenschaft. Man kann wissenschaftliche Expertise als Singular verstehen, man kann aber auch auf ihren Plural blicken. Studien haben inzwischen den Eindruck bestätigt, wie die Pandemie zu bewältigen war, das war über weite Phasen die Expertise von Virologie und Epidemiologie. Das ist insbesondere in der Soziologie kritisiert worden. Man sah Fragen der sozialen Ungleichheit, der Folgen für das Familienleben und die Geschlechtergleichheit und die Frage nach dem Institutionsvertrauen nicht ausreichend berücksichtigt. Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, und das könnte auch für die unterschiedlichen Expertisen gelten. Weisen Sie sich doch gegenseitig auf Ihre blinden Flecken hin. Doch hat es auch Kosten? Heute haben wir zwei Gäste in der Sendung, die aus zwei ganz unterschiedlichen Disziplinen stammen. In der Pandemie waren sie aber eben keine Konkurrenten, sondern haben, wie man so schön sagt, interdisziplinär zusammengearbeitet. Nicht in der Wissenschaft, sondern in der No-Covid-Initiative, die Vorschläge zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gemacht hat. Wir haben einmal da Heinz Bude, Soziologe, und Dirk Brockmann, zumindest von der Ausbildung her Physiker, inzwischen mit den unterschiedlichsten Gegenständen befasst. Mit Ihnen wollen wir heute über Ihre Erfahrungen sprechen und verstehen, wie das gelingen kann, ein in Anführungsstrichen undiszipliniertes Denken, eine Expertise über Fachgrenzen hinweg. Grüße Sie, Herr Bude und Herr Brockmann.
Grüße, Herr Letzen.
Hallo.
Vielleicht können Sie, Herr Bude, beginnen. Mögen Sie zum Einstieg ein bisschen darstellen, wie Ihre Zusammenarbeit zustande gekommen ist?
Na, eigentlich sind wir nicht aus einer Gruppe, die sich die Politik vergewissert hat als ein Expertengremium, sondern wir kommen aus einer Gruppe, die sich selber autorisiert hat. Wenn man so will, es ist eine zivilgesellschaftliche Initiative gewesen, die versucht hat, eine bestimmte Idee der Eindämmung von Covid-19 unter die Leute zu bringen und auch natürlich den politischen Entscheiderinnen nahezubringen. Also dieser Ursprung ist nicht ganz unwichtig, weil wir nicht durch irgendjemand anderen zusammengeführt worden sind, sondern es war so eine Art Schneeballsystem. Dirk, wenn ich das richtig sehe, kann man das doch so sagen, das uns zusammengewürfelt hat. Aber die Idee war, dass wir gemeinsam etwas bewirken wollten. Wir wollten nicht nur Armchair-Reflection betreiben. Wir wollten nicht nur schauen, wie wir unser Wissen wechselseitig zueinander bringen können, sondern wir hatten immer eine bestimmte Intention vor Augen. Denn wir wollten etwas bewirken auf der Basis unserer jeweiligen Kenntnisse, auf der Basis unserer jeweiligen Perspektiven. Das heißt, das gemeinsame Objekt war uns durch die Pandemie vorgegeben. Wir mussten das nicht noch konstruieren. Das war uns vorgegeben. Und wir haben gemerkt, dass es gibt so eine Art sozialmoralische Gemeinsamkeit in der Gruppe, gab es in der Gruppe, die sagt, wir müssen über Opfer dieser Pandemie reden. Wir dürfen nicht anfangen zu überlegen, dass es, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, in so eine Art von Denken hineinkommen. Und es ging uns auch darum, am Beispiel der Pandemie deutlich zu machen, was für Kräfte die Gesellschaft auch selber mobilisieren kann, um eine solche Herausforderung, um es mal so etwas neutral zu sagen, zu bewältigen. Also wir sind in der uns ging es darum, Gesellschaft zu bestärken in der Auseinandersetzung, in der Verarbeitung, in dem sie schützen und ins Verhältnis setzen zu dem Virus und zu dieser pandemischen Situation. Also wir sind nicht beauftragt worden, sondern wir haben uns selber beauftragt aus einer sozialmoralischen Verpflichtung in Bezug auf Gesellschaft, weniger in Bezug auf Politik. Habe ich das so richtig? Kann man das so sagen, Jörg?
Ja, ich würde sagen, das ist genau richtig beschrieben. Wenn ich da eine Sache kommentieren darf. Du hattest eben gesagt, dass es ein wichtiger Unterschied ist zu anderen Gremien, dass wir nicht zusammengesetzt worden sind, sondern uns sozusagen selbst organisiert haben. Und ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wenn man schon mal so in Gremien gesessen hat, die so zusammengesetzt worden sind, das ist ja auch oft interdisziplinär und dann kommen verschiedene Leute zusammen. Und ganz oft erlebt man, dass wenn diese Gruppen dann erstmal zusammentreffen, müssen sie erst sich mal vor den anderen irgendwie legitimieren und erstmal sagen, warum sie wichtig sind und warum das eigene Forschungsfeld so wichtig ist und warum das hier überhaupt vertreten ist und so weiter. Und das hat halt bei der No-Covid-Gruppe total gefehlt, weil wir uns halt selbst gefunden haben. Das heißt, da war sehr viel mehr Fokus auf Zuhören als auf sozusagen durch den Lautsprecher in die Gruppe posaunen, was man selbst alles so macht und warum man selbst ganz wichtig ist. Und das ist ein wesentliches Element. Also das hat mich total beeindruckt, weil wir haben uns selbst gefunden und da musste niemand irgendwie irgendwas beweisen, was oft so in zusammengesetzten Experten und Expertinnengremien oder Gruppen dann oft irgendwie ganz so von alleine passiert.
Ich will das nochmal unterstreichen. Also diese wechselseitige Kompetenzunterstellung, die war von Anfang an steht außer Frage. Man kann das auch als eine Art kollektive Überheblichkeit ansehen. Wir waren der Überzeugung, wir sind alle gut und wir kommen zusammen, um wirklich uns gemeinsam an ein Problem zu widmen. Also das ist, fand ich auch eigentlich was Verrücktes. Also dass es keinerlei Statusprobleme, keine disziplinären Autorisierungsprobleme gegeben hat. Also
das, ja, null. Ja, das hat gefehlt.
Das war wirklich fantastisch.
Hat das was mit der, mit diesem freiwilligen Rahmen, mit diesem Rahmen von freiwilligem Engagement zu tun? Oder ist sicherlich verbunden auch mit dem Charakter, mit der Art von Leuten, die sich da gefunden hat? Damit verbunden die Frage, wie ist das entstanden? Waren da erst zwei, die sich irgendwie unterhalten haben? Und dann, ja, den frage ich noch und den frage ich noch. Und dann hat sich diese Gruppe gebildet. Wie kann man sich das vorstellen?
Na, ich glaube, am Anfang, ich bin eigentlich von Maximilian Meyer gefragt worden, ob ich zu der Gruppe stoßen wolle. Und den kannte ich in der Tat aus der Gruppe, die Markus Gerber für das Innenministerium zusammengestellt hatte. Und es war eine Art, ich weiß gar nicht, wer den Nukleus gebildet. War es Michael Halleck? Das weiß ich gar nicht.
Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja auch erst so dazugekommen über Melanie Brinkmann und Michael Meyer-Hermann. Und dann, da waren es dann schon einige. Und das hat sich halt so jedenfalls in der Community, in der ich so vernetzt war, so rumgesprochen, dass es einige Leute gab, die halt für so eine Eindämmungsstrategie waren. Und dass auch sehr viele wissenschaftliche Gründe dafür gab. Und die haben sich halt da sozusagen, dann hat man kommuniziert und irgendwann war ich dann halt eben auch dabei.
Also ich kann es auch nur sagen, ich weiß es auch nicht so ganz genau, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht auch irgendwie so ein Beispiel eines für spontane soziale Ordnung oder Assoziation oder irgend sowas. Also es hatte was von spontaner sozialer Assoziation. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist schon das, was ich eben gesagt hatte, meinem Gefühl nach, dass wir alle eine nicht ausgesprochene sozialmoralische Verpflichtung empfinden. Mhm. Das muss man, glaube ich, so sehen.
Jetzt haben Sie gesagt, dass man sich gegenseitig Kompetenz unterstellt hat, dass man aufeinander oder dass man zugehört hat, war eine wichtige Voraussetzung. Wie kann ich mir diese Gespräche in der Gruppe, aber dann auch unter Ihnen ja besonders vorstellen? Also auf welcher Basis haben Sie sozusagen eine gemeinsame Sprache entwickelt, wenn eben diese Gespräche nicht in diesem Darstellen der eigenen Perspektive bestanden, sondern eben in einem echten Austausch?
Naja, wir hatten ein Problem. Wir hatten zwar ein Begründungsproblem und ein Organisierungsproblem. Wir wollten ja nachweisen, dass es möglich ist, Zonen relativer Pandemiefreiheit, sag ich mal, so etwas lax herzustellen und dass es zwischen den Zonen, in denen die Ansteckungschance weitgehend reduziert worden ist, dass es dann eine Art von, wenn man so will, Wettbewerbssituation zwischen anderen Zonen innerhalb der Gesellschaft geben könnte. Wir haben immer sind von Regierungsbezirken ausgegangen, um zu sagen, dann sehen andere, ach, da ist ja wieder normales Leben möglich, wenn man auf eine bestimmte Art Vorsorge dafür getroffen hat, dass sich die Leute selber kontrollieren können. Und dass wir dachten, es ist eigentlich ein ziemlich optimistisches Gesellschaftsbild dahinter steckt dahinter. Nämlich, dass es so etwas wie ein horizontales Lernen innerhalb von Gesellschaften in Antwort auf eine gemeinsam empfundene Problemlage gibt. Und wir wollten eigentlich dafür Hilfestellungen und im Sinne des operativen Hilfestellungen auch legitimatorische Hilfestellungen. Also wie kann man das begründen? Also Freiheitseinschränkungen, wie kann man das begründen und wie kann man es auch sozusagen operativ durchsetzen? Und da waren zum Beispiel Dirks Analysen extrem wichtig, herauszufinden, wie beispielsweise in Regierungsbezirken sich die Mobilität, die alltägliche Mobilität darstellt, um auch deutlich zu machen, dass es geht, so einen Raum, einen gesellschaftlichen Raum abzugrenzen und dem eine Art von ziviler Kontrolle angedeihen zu lassen, also eine Art Selbstkontrolle eines solchen Raums. Da müssen die Leute natürlich erstmal eine Information darüber haben, wie hoch denn eigentlich die tägliche Mobilität in so einem Raum ist. Und dann war eben die überraschende Erkenntnis, naja, das Allermeiste findet innerhalb dieses Rahmens statt. Und damit konnte man den Leuten ja sagen, guck mal, so ein Teufelszeug ist es nicht, zu überlegen, wie man sich eigentlich wechselseitig in einer zivilen Art und Weise kontrollieren kann, im Blick auf ein gemeinsames Gut, nämlich überleben zu können und einigermaßen gesund zu bleiben. Wir haben ein praktisches Problem und wir brauchen unterschiedliche Expertisen, also sowohl wie macht man das und wie kann man das begründen. Und damit, wenn man so will, haben wir auch eine politische Aufgabe immer gehabt. Wir haben immer auch die Legitimation im Blick gehabt.
Sie haben es eben schon angedeutet, auch im Vergleich zu Gremien, wo man zusammengesetzt wird. Da ist ja sicherlich auch der Unterschied, dass eben dieser praktische Ausgangspunkt und dieses praktische Wirken auch da nicht der Teil ist. Kann man sagen, dass gerade diese Orientierung auf ein gemeinsames politisches Ziel, was auch nicht vorgegeben ist, sondern sozusagen das aus Ihrem Interesse, auch aus Ihrer praktischen Position in dieser Krise erwächst, dass das vielleicht sogar eine Voraussetzung ist, dass dieses Gespräch funktioniert?
Wenn ich was dazu sagen kann, ich glaube, das hilft sicherlich. Aber ich glaube, hier war auch elementar, dass halt diese ganze Pandemie halt so ein vielschichtiges Phänomen ist, wo halt so viel eine Rolle spielt. Das ist eben, und das habe ich auch immer schon so lange betont, eben kein rein virologisches Phänomen, auch wenn Virus da eine Rolle spielt. Also das ist sogar eher sekundär, würde ich sagen. Und es ist auch kein rein epidemiologisches Phänomen, weil es nicht nur um Populationen geht, so, ne, sondern wir haben darauf geantwortet als Gesellschaft, Informationen fließen. Also ganz, ganz Ökonomie spielt eine Rolle. Da waren ja auch Ökonomen bei der No-Covid-Gruppe dabei. Und ich glaube, es war sehr fruchtbar, dass, also in diesen Gesprächen wurden immer diese Perspektiven ausgetauscht. Das heißt, wenn irgendwie 20 Leute zusammensitzen oder 10, dann als Individuum, was dabei ist, hört man ja immer 9 andere Perspektiven und vertritt nur eine einzige. Oder liefert die Informationen. Und das heißt, alle Personen haben unfassbar viel auch gelernt, wie das auch aussehen mag. Das heißt, wenn es zum Beispiel um diese Mobilität zwischen diesen Landkreisen geht, so wenn man sich nicht wirklich quantitativ damit beschäftigt, hat man typischerweise eine falsche Intuition, wie das wirklich ist. Und so ist das halt, und das ist auch ganz normal, weil wir halt durch unsere Intuition geprägt sind in Dingen, wo wir uns nicht so auskennen. Und dann kann halt irgendjemand wie ich, der dann halt diese Mobilität analysiert, sagen, hier, so sieht das aus. Und mit der Information können dann wiederum alle anderen sehr viel anfangen und das einbetten in ihre Expertise. Und das ist einfach ein super fruchtbarer Prozess bei so etwas, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube also, dass das ein wesentliches Element auch ist, dass wir jetzt nicht irgendwie, wenn wir jetzt zu zehnt uns um irgendeine Ameisenart oder über eine Ameisenart uns unterhalten hätten, dann wäre das halt vielleicht nicht so gut oder nicht so interessant gewesen oder auch nicht so fruchtbar, sondern das liegt auch daran, dass es halt ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, so eine Pandemie.
Wenn man das mal in kategoriellen Dimensionen sagen könnte, wir waren nicht nur in einer Beobachtungsperspektive da, wir waren immer auch in einer Teilnehmerperspektive. Also unsere jeweiligen Beobachtungsdaten, unsere jeweiligen aus beobachtungsgewonnenen Theorien und disziplinären Herangehensweisen waren immer in Bezug auf eine teilnehmende Art und Weise herauszufinden, was man eigentlich sich selber und anderen sagen kann, legitimerweise, begründeterweise sagen kann, war das immer aufeinander bezogen. Und diese Teilnehmerperspektive hat auch eine eigene Selektivität von Argumentationsmöglichkeiten hervorgerufen, die aus der Beobachterperspektive vielleicht viel komplexer oder weitgehender gewesen sein konnte. Es gibt da diesen etwas überzogenen Begriff der Fokussierung. Es war eine naturwüchsige Fokussierung, die dann aber auch gleichzeitig eine Art von disziplinärer Berührung möglich machte, die nicht auf der Basis von Grenzerhaltungsmaximen, sondern auch der Überlappung von Denkweisen und über die Überlappung von Daten, Intuitionen oder Datenzugängen. Und das ist, glaube ich, dieser überlappende, also Konsens, die überlappende Konsensbildung war für mich das größte Glück dieser Gruppe.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen genau auf diese disziplinären Grenzen, die es normalerweise gibt, eingehen. Sie kommen ja beide aus unterschiedlichen Bereichen. Sie, Herr Bude, sind, wie gesagt, Soziologe und Herr Brockmann, Sie sind sozusagen in sehr vielen Disziplinen zu Hause, aber alles, was das irgendwie bei Ihnen verbindet, ist so eine Suche nach Mustern in der Komplexität sozusagen. Sie labeln das auch als Komplexitätswissenschaft. Vielleicht können wir darauf noch mal kurz eingehen. Was muss man sich darunter vorstellen? Und wie hilft diese Art zu denken, auch Disziplinengrenzen zu überschreiten?
Also dieses so Komplexitätswissenschaft, das ist ja ein schönes Wort, weil es halt so vage ist und eigentlich nur so ein Begriff, der für eine bestimmte Art und Weise steht, wie man Wissenschaft machen kann, glaube ich. Und ist nicht so, ich sage immer, das ist so ein Gebiet wie ein Netzwerk. Es hat halt, es vernetzt, ne? Es vernetzt so klassische Disziplinen. Aber was halt ganz wichtig dabei ist, dass man, das ist jedenfalls für mich persönlich so und auch für viele Kolleginnen und Kollegen in dieser Community, die da unterwegs sind, dass man dass man sehr exploratorisch unterwegs ist. Also ich persönlich interessiere mich halt für Dinge, von denen ich noch nichts verstehe. Und das ist oftmals halt nicht in den Gebieten, aus denen ich ursprünglich mal gekommen bin. Ich bin ja Physiker, da habe ich sozusagen methodisch Handwerk gelernt oder vielleicht eine gewisse Art und Weise zu denken. Und in der Komplexitätswissenschaft versucht man halt, oder ich versuche das auch, Gemeinsamkeiten zwischen dynamischen Phänomenen zu erkennen oder zu identifizieren, die in unterschiedlichen Bereichen eigentlich stattfinden. Und das ist nun mal so, dass halt, sagen wir mal, Schwarmverhalten bei Tieren gegebenenfalls mit kollektivem Verhalten bei Menschen etwas zu tun hat. Und und das ist interessant, sowas zu sehen, weil man dann irgendwie, also diese gemeinsamen Dinge haben immer was, also so verbindende Dinge haben immer auch was Verbindliches. Und Und da ist man dann halt so unterwegs, dass man halt versucht, möglichst diese Grenzen gar nicht wahrzunehmen zwischen den Disziplinen. Ich habe auch tatsächlich auch nie wirklich erkannt, also schon noch nie, wozu sie eigentlich da sind. So im täglichen Leben habe ich immer mal Probleme damit, wenn ich zum Beispiel eine Doktorandin promovieren möchte in den Lebenswissenschaften, in der Biologie, die das Flugnetz untersucht hat. Das geht halt nicht. Oder dann regen sich manche auf, das wäre keine Biologie. Und auch in der Physik ist das ein sehr konservativer Wissenschaftszweig, Physik. Da wird dann oft gesagt, ah, was du machst, das ist ja keine Physik. Und das hören viele. Und diese solche Sätze sind natürlich total inhaltsleer, weil es ja ganz schwer zu definieren ist, was das überhaupt ist, Physik. Und das ist so ein Bauchgefühlstatement. Und selbst wenn da was dran wäre, kann man ja mit dieser, ist das ja dann nur noch ein Label. Also da ist ja, da kommt ja nichts, da wird ja gar nichts transportiert. Und ich finde es einfach persönlich für mich sehr spannend, so Wissenschaft zu machen. Also nicht immer sozusagen an den gleichen Ort in den Urlaub fahren, sondern neue, sehr unterschiedliche Orte kennenzulernen.
Nun ist es ja so, dass die Soziologie auch eine eher konservative Wissenschaft ist, also zumindest in dem Sinne, dass sie doch immer sehr auf Abgrenzungen und auf einen eigenen Gegenstand irgendwie Gewicht gelegt hat und betont hat, dass nur die Soziologie mit ihren eigenen Methoden das kann. Und ist das dann auch irgendwie erstmal eine Kränkung, eigentlich würde ich sagen, für einen Soziologen, wenn ein mathematischer, gebildeter Physiker mit bestimmten Modellen kollektives Verhalten sehr gut vorhersagen kann. Etwas, was die Soziologie eigentlich schon seit Jahren irgendwie auch aufgegeben hat, also so wirklich in mathematischer Abstraktion große Vorhersagen zu treffen. Aber es scheint auch gleichzeitig irgendwie, es scheint doch irgendwie auch verschiedene Sachen zu sein, verschiedene Objekte, von denen die Epidemiologie handelt und von denen dann die Soziologie handelt. Herr Bude, wie haben Sie das für sich auch eingeordnet? War das erstmal, also als Makrosoziologe könnte man da ja auch erstmal Konkurrenz wittern oder sagen, na ja, aber letzten Endes ist das ja Gesellschaft und nicht Population. Also bleibt mir damit vom Hals. Also wie hat sich das für Sie dargestellt und wo würden Sie beide auch die Unterschiede sehen zwischen den Erkenntnisobjekten vielleicht, zwischen Population einerseits und Gesellschaft andererseits?
Also vielleicht zwei Sachen. Der erste, meine Idee von Wissensproduktion ist, dass man aus einer gemeinsamen Befassung mit einem Gegenstand immer im Blick auf, ich würde das konkrete Evidenzen, es sind nicht Evidenzen, die Evidenzkriterien, die lässt man sich nicht durch irgendeine wissenschaftliche oder gar wissenschaftstheoretische begründete Tafel vorgeben, sondern es ist Evidenzen am Phänomen. Es sind konkrete Evidenzen, mit denen man zu tun hat. Und wenn man Evidenzen wechselseitig sich vermitteln kann aus den jeweiligen disziplinären Hintergründen, dann ist es irre, wenn man das nicht täte, dass wenn man die Evidenz des anderen nicht zur Kenntnis nehmen würde. Also im Sinne einer konkreten Evidenz. Mhm. Das ist, wenn man so will, die epistemologische Voraussetzung. Also über konkrete Evidenzen, nicht über abstrakte Evidenzen, sondern über konkrete Evidenzen zu denken. Und das Zweite ist, ich habe so einen Traum wie die Rand Corporation, die seinerzeit mit der Frage, wie macht man Abschreckungspolitik? Und da ist die Spieltheorie daraus entstanden. Ich verziehe das jetzt etwas. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, es gibt Gelegenheiten, wo Leute, und das war ähnlich damals, das waren Leute, die auch sozialmoralisch motiviert waren, die sagen, wir wollen hier irgendwie in dem Fall die USA als Ort der Freiheit und was auch immer, das kann man ideologisch sehen. Aber es war interessant, die haben sich darin getroffen, das waren keine Forscher, die waren sich sicher in ihrem Feld, aber sagten, darüber hinausgehend in Bezug auf einen gemeinsamen Tatbestand wollen wir ein, und da fällt auch den Begriff, den Dirk eben auch indirekt benutzt hat, den Begriff des totalen Phänomens. Also was wir dann, also die Frage, wie kann man Abschreckung hinkriegen? Das ist auch so ein totales Phänomen, wo die Ökonomie eine Rolle spielt, wo Physik eine Rolle spielt, wo Politikwissenschaft eine Rolle spielt, Soziologie, Physik, also. Und wir haben in der Pandemie wieder so ein totales Phänomen vor Augen, das, wo konkrete Evidenzen zusammengebracht werden können. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas verloren geht, sondern dass ich bereichert werde.
Genau.
Ich hatte keine Verlustproblematik, also Verlustangst schon gar nicht.
Ja, das ging mir ganz genauso. Ich glaube auch, dass zum Beispiel beim Thema Klima und Klimakollaps passieren ganz ähnliche Bewegungen jetzt. Also wo ich auch erlebe und in Gesprächen mit vielen Leuten, die aus unterschiedlichsten Gebieten kommen, eben nicht nur aus der Klimaforschung, sondern aus den Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Ökonomie, wo Leute auch, wie du gesagt hast, Heinz, die sich halt diesem Problem widmen wollen und über niemandem irgendwie noch erzählen müssen, dass sie in ihrem Bereich sich auskennen. Das wird sowieso vorausgesetzt und dann da reingehen in dieses Problem. Und in dem Gebiet sozusagen Klimakollaps etc. ist zu hoffen, dass das noch richtig an Fahrt gewinnt, weil es einfach sehr gut funktioniert. Es gibt auch Institute, die halt diese Philosophie tragen, dass sie halt viele Leute aus vielen Gebieten zusammenbringen, um dann halt neue zum Perspektivenaustausch. Und das ist ein ganz wesentliches Element, was nämlich auch tatsächlich, und das ist wieder sozusagen so eine Analogie zu so Naturevolutionsprozessen, wo sich jetzt auch viel getan hat in den letzten Jahren, wo halt immer wichtiger wird, oder setzt sich die Erkenntnis durch, dass durch neue Kombinationen in der biologischen Evolution tatsächlich Innovationen passiert sind. Also nicht nur sozusagen durch diese klassische neodarwinistischen Prozess Evolution, also durch Konkurrenz und Survival of the Fittest und so weiter passiert, sondern eben durch neue Kombinationen, also neue Kombinationen von Spezies zum Beispiel, die anfangen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, dadurch neue, und da wird dann die Verbindung selektiert letztendlich, weil neue Innovation stattfindet. Und das ist halt ein wesentliches Element. Also durch den Perspektivenaustausch werden nicht diese einzelnen Expertisen als Kollektiv sozusagen selektiert, sondern die Verbindung. Und da gibt es halt dann viel mehr Kombinationen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
Ich glaube, wir haben auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir haben zwei Sachverhalte, die uns beide auch indirekt interessiert haben. Mich hat interessiert, und mich interessiert das im Augenblick immer mehr, und das hängt wahrscheinlich auch mit der Wirklichkeit zusammen, mich interessieren Kollabierungszyklen, wie Dinge kollabieren. Also die Soziologie glaubt ja immer, Gesellschaften können, es gibt kein Kriterium für den Tod von Gesellschaften. Es geht ja immer alles weiter. Aber trotzdem kollabieren auch Gesellschaften. Mhm. Und wie kann man eigentlich die Kollabierung von Gesellschaften verstehen? Das finde ich mittlerweile ein extrem interessantes Rätsel. Ich weiß es eigentlich überhaupt gar nicht. Wie kollabieren einfach Gesellschaften? Wenn ich mal nicht unterstellen will, die können ja gar nicht kollabieren, weil die Soziologie sagt, es geht ja gar nicht. Es gibt ja kein Kriterium für den Tod von Gesellschaften. Oder andersherum, das Thema, was uns dann ganz konkret beschäftigt hat, wie kollektive Handlungsfähigkeit in Antwort auf eine Pandemie zerfällt oder auch entsteht. Mhm. Also das hat uns sehr, also das war eine fast existenzielle Fragestellung für uns. Ja, wie geht denn das? Wie geht eigentlich kollektive Handlungsfähigkeit in Situationen von Gefahr? Wie kann die sich eigentlich konstituieren? Ich habe da auch noch natürlich keine Antwort drauf, aber das ist auch so ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Das hängt auch natürlich mit Veränderung der Wirklichkeit zusammen. Mhm. Klar.
Dann sprechen wir doch nochmal über die kollektive Handlungsfähigkeit und wie sich da genau die Perspektiven ergänzen, weil meinem Eindruck nach, als jemand, der eher so auch in der Wissenschaftstheorie und der Sozialtheorie gerne präzise Trennungen einführt, für mich ist vieles, was Herr Brockmann beschreibt, gar kein Beispiel für soziales Handeln, sondern eben für soziales Verhalten. Das ist erstmal der Unterschied schlicht darin, dass sozusagen eine Gruppe von Individuen nicht nur sozusagen in der individuellen Interaktion irgendwelche Muster herausbildet, sondern dass sie sich tatsächlich planvoll zusammenfinden, dass sie sinnhaft aufeinander Bezug nehmen, dass sie sozusagen eine kollektive Intentionalität, ein Wir-Bewusstsein entwickeln. Ich sage nicht, dass das der typische Fall von menschlichem Verhalten sein muss, aber ich sage, dass es ein anderer ist als das Verhalten eines Fischschwarms beispielsweise, um jetzt mal etwas provokant eine These in den Raum zu stellen. Also wie findet dort sozusagen so eine eher jetzt doch irgendwie naturwissenschaftliche Perspektive, die auf mathematischen Modellen beruht, und eine Sozialwissenschaft, die auch auf dem Verstehen von sozialem Sinn beruht, zusammen? Oder ist das überhaupt kein Problem? Oder ist das sogar, ist das fruchtbar? Vielleicht könnten Sie das noch genauer beschreiben, wie da Ihre Gedankengänge auch zusammenfinden.
Dirk, ich darf mal kurz anfangen. Also Ausgangspunkt könnte ja sowas sein, wie kommt diese Wellen, wie stehen diese Wellen im Stadion? Ne? Da sind ja Leute nicht unbedingt, die entscheiden sich ja nicht an irgendeinem Punkt. Die haben auch nicht irgendwann die Frage, darf man das, soll man das, ist das normativ geboten, ist das nicht geboten. Das passiert einfach, dass dann diese Welle da entsteht. Und das finde ich wiederum als eine konkrete Evidenz total interessant. Wie geht das eigentlich, dass so eine Welle, also von Menschen, nicht von Vögeln oder sowas, sondern von Menschen, die das hinkriegen, selber nicht wissen, wie sie das hinkriegen. Und ich finde das, und in der Soziologie haben wir ja mittlerweile auch so, diese Ansteckungstheorien sind ja wieder sehr en vogue geworden in der Soziologie. Es gibt sogar narrative Ansteckungen. Und das sind Theorien, die aus der Ökonomie auch mittlerweile kommen. Und also Schiller hat so eine Idee. Also dieser Ansteckungsmechanismus als eine synaptische Logik, die auch im Sozialen eine Rolle spielt, da haben wir eine Reihe von Phänomenen damit. Versuchen wir. Wir hatten das auch in der Finanzkrise von 8/9 hatten wir solche Probleme. Und das ist etwas, was mich als ein, letztlich bin ich, da haben Sie sicher recht mit Ihrer Frage, letztlich bin ich ein hermeneutisch denkender und methodisch aufgestellter Soziologe. Aber ich bin jemand, auch in den Hermeneutik hat es immer wichtige Leute gegeben, die eigentlich aus der Mathematik kamen. Husserl selber war übrigens als Phänomenologe, kam eigentlich aus der Mathematik. Also das ist eine, also ich komischerweise, vielleicht hängt es mit meinem Alter zusammen, diese Debatten, ob das nun noch Soziologie ist oder nicht, ich muss gestehen, die interessieren mich im Augenblick gar nicht mehr. Warum? Weil mich mehr Forschung als Wissenschaft interessiert. Also das ist eine Unterscheidung, die Bruno Latour mal gemacht hat. Wissenschaft will immer sagen, so, das sind eure Regeln, das sind unsere Regeln. Danach wird geurteilt, ob der Aufsatz in unserem Journal erscheinen darf oder nicht. Ne? Und Forschung ist etwas ganz anderes, weil Forschung ist kompromisshafter, ist wilder, ist teilweise auch launischer, also und diese Art von Prozessen haben mich interessiert, und die haben, also in der Frage, wie kollektive Handlungsfähigkeit entsteht oder zerfällt, hat mich auch sehr nachdenklich gemacht, weil der Dirk immer mal so Papier eingebracht hat und ich dachte irgendwie, das ist interessant, aber stimmt doch alles überhaupt nicht. Und genau das hat mich sozusagen angeregt, darüber nachzudenken, wie das eigentlich geht. Heute würde man sagen, wie hat eigentlich die Spätphase Merkel funktioniert? Wieso hat sie das nicht mehr hingekriegt? Und jetzt plötzlich merkt man, die hat auch vieles andere auch nicht hingekriegt. Und dann tauchen interessante, komplexe Beschreibungen für die Spätphase Merkel stehen, die ja die Initiationsphase für die Pandemiepolitik gewesen ist. Und das sind dann wiederum politikwissenschaftlich fast politisch interessante Fragen. Wie geht das eigentlich? An welcher Stelle kann auch Wissenschaft in so etwas eingreifen? Und wann nicht? Und ich glaube, dass wir da, das würde für jetzt sogar über den Podcast etwas hinausgehen, ich glaube, dass wir da eine Reihe ziemlich interessanter theoretischer, also für mich, an ziemlich interessante, theoretisch sehr interessante Punkte gekommen sind in unserer Zusammenarbeit. Also auch in dem Gespräch zwischen Dirk und mir. Also was ich in dem Papier, über das Sie gesprochen haben, nur ganz kurz angedeutet habe, den Unterschied zwischen Kompromissbildungen bei der Herstellung von kollektiver Handlungsfähigkeit und Pakten. Kompromiss und Pakt sind ganz unterschiedliche Koordinationslogiken politisch. Und die sind aber extrem interessant in ihrem Unterschied in Gefahrenlagen, die von der Gesellschaft wahrgenommen hat, wo man quasi keine Kompromisse so schnell, weil das zu lange dauert, sondern man muss Pakte schließen. Und was bedeutet das eigentlich? Was passieren da? Was ist das für eine Art der Herstellung von kollektiver Handlungsfähigkeit?
Entschuldigung. Ich kann ganz kurz noch was dazu sagen, weil Heinz, du hast eben was sehr Schönes gesagt, nämlich der Unterschied zwischen Forschung und Wissenschaft. Ich habe das so noch nie gehört, aber das resoniert bei mir total, weil ich halt auch in der letzten Zeit immer versucht habe zu erklären, dass sozusagen der ganze Prozess, wissenschaftliche Prozesse haben halt so viele Komponenten und es gibt halt sozusagen dieses Gelehrtentum, wo man halt sozusagen das Wissen kategorisiert und einsortiert und so weiter und das rein exploratorische und mir auch in den Naturwissenschaften gibt es exploratorische, wie mir scheint, das ist vielleicht auch universell, immer ein bisschen weiter zurück. Also es gibt sehr viele hypothesengetriebene Forschung, man stellt eine Hypothese auf, dann bestätigt man die und so weiter. Aber dieses reine exploratorische, Heinz, was du gesagt hast, das Wilde, also das eher so bildhaft gesprochen, man landet an auf einer unbekannten Insel und geht dann sozusagen in den Wald und da kann alles kommen. Das ist ja ein ganz, ganz wesentliches Element von Forschung. Also ich meine, so in der Naturwissenschaft, sagen wir mal, die Erfindung des Mikroskops und des Teleskops haben ja sozusagen Wissenschaft unfassbar verändert. Das sind einfache Instrumente, die aber nur etwas gezeigt haben, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und das ist eigentlich alles. Da ist nichts trickreich dran, sondern die haben einfach sozusagen eine neue Welt eröffnet und hat wissenschaftliche Revolutionen ausgelöst, weil man plötzlich in Gebiete reingegangen ist, die man vorher nicht kannte. Und das kann man so als Individuum natürlich auch gut machen, indem man plötzlich, wenn mir Leute etwas erzählen aus anderen klassischen Gebieten, von dem ich nichts verstehe, dann ist das halt jedes Mal spannend. Also das ist halt das Abgrenzen. Grenzen sind ja auch immer so Linien. Also das ist was ganz Scharfes. Und das kann aber auch diffus sein. Also es gibt ja, wenn zwei Häuser nebeneinander stehen im Neubaugebiet, dann kann da entweder ein Megazaun stehen oder es ist Freifläche. Aber alle wissen, okay, das gehört wahrscheinlich so zu mir, das gehört zu dir. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn da mal wer drüber läuft. Das sind ja auch Modelle. Also es muss ja nicht alles aus ganz scharfen Linien bestehen.
Ich möchte noch eine Sache, was ich von Dirk gelernt habe. Ich habe eine Zeit lang den Komplexitätsbegriff für problematisch gehalten, weil das ich gerne für einen Ausredebegriff gehalten habe. Und das haben auch die Leute kapiert irgendwann mal. Wenn ihnen irgendwelche Wissenschaftler sagen, es ist komplex, dann wollen sie irgendwas anderes verkaufen, was sie aber nicht sagen. Und deshalb dachte ich, wir sollten eigentlich aus der Vokabular der Komplexität aussteigen und in das Vokabular der Elementarität einsteigen. Und dann habe ich aber von Dirk gelernt, dass es komplexe Vorgänge gibt, die gar nicht kompliziert sind, sondern einfach sind. Also dass man quasi Komplexität auch mit Einfachheit zusammendenken kann. Und das hat mich wieder sehr beruhigt, weil das ist wieder diese Idee der Elementarität, die mich interessiert hat. Und ich glaube, wenn man elementare Prozesse in der Wissenschaft herausarbeiten kann, dann kann man auch mit den nicht so gebildeten wissenschaftlichen Öffentlichkeiten ganz anders über die Phänomene kommunizieren. Und das ist ein interessantes Phänomen. Also wenn man sagen kann, das sind elementare strukturelle Einsichten, die wir haben. Guckt mal, könnt ihr da in eurem Leben nicht was mit anfangen? Ist das nicht vielleicht auch sogar brauchbar in Bezug auf bestimmte Dinge, mit denen ihr zu tun habt, die ihr aber gar nicht richtig zu fassen kriegt, könnte euch das nicht helfen, die Dinge zu fassen zu können?
Den Austausch unter den Disziplinen haben wir. Vielleicht kommen wir noch so ein bisschen auf die Expertise, die dann nach außen geht. Eine These, die ich jetzt so ein bisschen spontan entwickelt habe, ist, dass natürlich diese Skepsis vor Expertise, die wir ja auch in der Pandemie gut beobachten können, dass sie vielleicht auch mit diesem Wissenschaftsmodell zusammenhängt, was eben die Wirklichkeit in die Schubladen einordnet und sozusagen dann die Expertenpositionen da auch deutlich zu machen. Die Expertise, die Sie jetzt beschreiben, ist ja sozusagen aus diesen moralischen Gründen, man kann aus den Neugierdegründen das beschreiben, geht ja ganz anders vor. Sie versucht eben nicht die Expertenpositionen zu verteidigen oder darzustellen, sondern sie lässt sich auf das Denken ein, einfach sozusagen, intrinsisch ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff, aber sozusagen in einer ganz anderen Art. Ist es vielleicht auch etwas, was dann nach außen wahrgenommen wird, wo vielleicht die Skepsis dann nicht so da ist? Sie haben ja eben, das haben Sie einleitend gesagt, dass auch, und das war ja auch der ganze Sinn auch dieses Projekt, das nach außen kommuniziert. Sie wollten auch das umsetzen. Gab es da so einen Bezug oder war das dann eben doch noch eine eigene Aufgabe, Formen, Rhetoriken und so weiter zu finden?
Nein, also das, was man heute die performative Wende in der Wissenschaft nennt, das haben wir praktisch gemacht. Unser Wissen hatte immer eine performative Seite. Es war an bestimmte Leute gerichtet, an entweder das normale Publikum oder an politische Entscheiderinnen, und die wenig Zeit haben, um sich Dinge vor Augen zu führen. Und es ihnen so klar zu machen, dass es für sie auch operativ interessant ist, was wir zu sagen haben. Nicht nur eine reine sozusagen Reflexion darauf, was man auch noch zu bedenken habe, sondern dass man bedenken muss, wenn man in einer bestimmten Situation eine bestimmte Wirkung erzielen will. Und es ist auch in unserer Gruppe, und ich glaube, wir könnten das fast vielleicht auch für uns beide sagen, wir vertrauen auf eine fast kindliche Weise darauf, dass wenn wir das sagen können, dann wird das den Leuten auch einleuchten. Also wenn man von solchen elementaren Einsichten, also und wir haben das eigentlich auch verstanden. Wir haben das höheren Entscheidern, höchsten Entscheidern sagen können. Und wir haben es so formulieren können, dass es ein operativ interessantes Wissen war. Nicht nur ein reines Beobachtungswissen, ein operativ interessantes Wissen. Und wir haben selten die Reaktion gehabt, dass die Leute gesagt haben, das stimmt doch nicht, das bildet ihr euch nur ein. Sondern zu sagen, vielleicht aus vielen anderen Gründen haben sie es nicht genommen. Das ist ja wiederum, kann sein. Ich meine, muss nicht jeder in jeder Situation alles glauben, was wir sagen. Aber ich habe eigentlich nie die Reaktion erfahren, dass das irgendwie eine blöde Spinnerei ist, die nur die blöden Wissenschaftler interessiert, weil sie an ihrer Macht, das ist ja diese ganze Theorie, die wollen nur ihre Macht und sich selber bespiegeln und so weiter. Ich habe so eine Reaktion nie erfahren.
Ja, ein wesentliches Element war, und das, also was uns halt gefehlt hat im positiven Sinne, ist, dass wir nicht, also jedenfalls war das meine Wahrnehmung, bei den Leuten, mit denen wir geredet haben, nicht als abgehoben angekommen sind oder als sozusagen Elfenbeinturm elitär oder so. Das ist, glaube ich, so nicht rübergekommen. Das hat ja dann auch, gerade die No-Covid-Gruppe hat ja dann auch viel so Aktivismus generiert, also große Gruppen, die sich dieser Strategie angeschlossen haben. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir so ein wilder Haufen, sage ich mal, waren, also als selbst zusammen organisiert und mit verschiedensten Leuten. Das kann schon, weil wir uns halt selbst autorisiert haben, ne? Weil halt sozusagen da kein Label drauf klebte auf uns.
Also ich glaube schon, dass es so eine Art von reflexiven Aktivismus gegeben hat, der aus unserer Gruppe entstanden ist. Also kein Aktivismus in dem Sinne, dass jetzt da Leute ihr Leiden oder ihre besondere Situation, was will das überhaupt nicht kritisieren, sondern es war ein reflexiver Aktivismus, dem sich Leute angeschlossen haben, die sagten, ja stimmt, wir müssen irgendwie kollektive Antworten auf dieses Problem, das uns alle betrifft, finden. Und immer auch, dass uns Wissenschaft eine Schleife bietet, um unsere Art und Weise, wie wir uns dazu ins Verhältnis setzen können, dabei hilft, ganz simpel ausgedrückt. Und auch dann am Ende natürlich auch für Fragen. Natürlich hatten wir auch Kämpfe. Ich meine, es ist überhaupt keine Frage, dass Streeck das anders gesehen hat, als wir das gesehen haben. Es ist überhaupt kein, wir haben auch uns natürlich da in auch eine Kampfsituation teilweise gegeben. Aber ich glaube nie, dass wir diese Kampfsituation nicht überblickt hätten. Also so weit sind wir nicht gegangen. Wir sind nicht in Boxkampf gegangen. Obwohl Boxkampf schon viel, aber nicht in einen, wo wir nicht mehr wussten, was wir tun.
Welche Rolle spielen denn dabei, Herr Bude, Sie nennen in Ihrem Aufsatz auch die Rolle von oder die Wichtigkeit von rhetorischen Formeln. Herr Brockmann, Sie haben ein ganzes Buch voller voller bildhafter Illustrationen herausgebracht. Also welche Rolle spielen solche bildhaften Vereinfachungen, vielleicht auch solche Analogien, die sich ja auch in dem Denken, diesem Modelldenken wiederfinden, also dieses Wiedererkennen von Mustern sozusagen, hat das auch eine rhetorische Funktion? Erleichtert das einerseits das fachliche, disziplinäre Vokabular irgendwie so ein bisschen hinter sich zu lassen, andererseits auch gleich den Leuten unmittelbar einleuchtender zu sein, und hat das vielleicht auch gleichzeitig irgendwie Nachteile, weil ja eben jede Analogie auch immer die Gefahr des analogistischen Fehlschlusses mit sich bringt?
Also ich glaube, Bilder, das ist meine persönliche Erfahrung, deshalb habe ich ja auch so Zeichnungen in dieses Buch reingemacht. Meine Erfahrung ist, dass, ob das in der Lehre ist oder wenn ich mich mit allen Leuten unterhalte, dass wenn man Bilder zeichnet, dann, also, oder Bilder sind wie ein Messer. Man kann damit Brot schmieren oder man kann jemandem ins Bein damit stechen. Das ist halt irgendwie, ist zweiseitig. Also man kann mit Bildern Karikaturen zeichnen oder versuchen, irgendwie die Realität abzubilden. Und zwar eben nicht so wie ein Foto, sondern, wie Heinz sagte, die elementaren Bestandteile extrahieren. Und die kann man dann als Bild transportieren und das begreift jeder sofort. Und dann können, wenn man das gut macht, in den Köpfen der Menschen die richtigen Proportionen, die richtigen Bilder entstehen, so dass dann, und die lassen einen dann nicht mehr los, ist jedenfalls meine Erfahrung. Also man kann Bilder, wenn man ein richtiges Bild generiert hat, im Kopf einer Person, dann lässt sich das sehr schwer abschütteln. Also schwerer manchmal als Worte, glaube ich. Und deshalb, glaube ich, ist es ein ganz wichtiges rhetorisches Mittel. Also ich meine, wir sind ja sehr visuelle Tiere. Das heißt, wir rennen durch die Welt und unser visuelles System kriegt tonnenweise Input und filtert die essentiellen Sachen raus. Sonst würden wir sofort wahrscheinlich tot umfallen. Und das ist halt die Kunst. Das ist halt das Kunstwerk aus einem Bild das Essentielle rauszuziehen und das zu transportieren, damit die Menschen das Richtige denken, also Proportionen, also zurück zu dieser Mobilität, die wir damals untersucht haben, da ist die Intuition halt falsch, oftmals. Und wenn man sich diese Proportionen dann anguckt, dann weiß man halt, okay, 95% der Mobilität findet innerhalb von Landkreisen statt. Und 95% ist erstmal auch nur eine Zahl und ein Wort. Aber wenn ich jetzt ein Tortenstück male und dann ist ein Stück 95%, dann hat man sofort visuell diese Proportionen begriffen, weil man irgendetwas Materielles damit verbindet. Also das ist so meine, ist nicht so meine Expertise, aber das ist meine Erfahrung, dass, also pragmatische oder praktische Erfahrung, dass Bilder zu zeichnen eine gute rhetorische Idee ist.
Wir wissen ja auch mittlerweile, dass Darwin immer so Bilder gemalt hat, um seine Theorie zu entwickeln. Also Julia Voss hat da ja früh eine wunderbare Dissertation drüber geschrieben. Da ist mir das auch klar geworden. Ich bin auch so ein bisschen so ein Bildchenmaler für mich. Mhm. Zum Beispiel Rückkopplungen. Wenn Sie Rückkopplungen erklären wollen, machen Sie ganz schön ein Bildchen. Oder auch, wenn Sie einen Unterschied zwischen einem zyklischen, kreisartigen Denken und einem elliptischen Denken klar machen wollen. Also ich bin ein großer Freund des elliptischen Denkens. Mhm. Das ist kein Kreisdenken. Mhm. Dann sagt man mal, es ist ein Kreis und eine Ellipse. Ja, eine Ellipse ist was anderes. Da kommst du auch wieder an Ausgangspunkt zurück. Aber du bist einen anderen Weg gegangen. Du bist anders gegangen. Und das ist etwas, Kreis und Ellipse als quasi Ausdrücke, bildliche Ausdrücke für eine Denkart. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich die Rhetoriken sind extrem wichtig. Das wissen wir aus dem griechischen Denken, wie wichtig Rhetoriken sind und auch manchmal, wie elementar sie sind. Ich verpacke manche Dinge, die ich bei Machiavelli gelesen habe, ohne dass ich das jedermann auf die Nase binde, in andere Worte. Und dann sagen die Leute, stimmt, wenn man ein Problem vor Augen hat, dann geht es manchmal um. Da muss man einen Mut haben, um die Probleme überhaupt zu sehen. Das heißt dann Virtu bei Machiavelli. Dann muss man das, was man nicht ändern kann, was notwendig mit diesem Phänomen zu tun hat. Und dann gibt es eben auch Fortuna, das ist die Gelegenheit, dass man das Phänomen überhaupt in seiner plastischen Fülle zur Erkenntnis kriegt. An manchen geht es vorbei, weil sie den Schopf nicht packen eines Phänomens. Also solche Dinge kann man wunderbar in fast klassischen, fast antiken Rhetoriken zum Ausdruck bringen. Und natürlich leben wir in einem Zeitalter, wo viele der Studierenden weniger lesen, vielleicht gar nicht mal unbedingt zeitlich weniger lesen, weil man im Netz ja auch dauernd liest, aber keine durchgängigen Texte jedenfalls weniger lesen, aber doch zu kriegen sind mit Verbildlichungen von Gedankengängen und die dann möglicherweise wieder dazu bringen, vielleicht mal die Phänomenologie des Geistes in ihrem Leben gelesen zu haben. Oder irgendein anderes Buch. Also, und das, glaube ich, ist etwas, sozusagen, wir leben in einer Bildlichkeitswelt auch, wir sind in eine Bildlichkeitskultur hineingegangen. Das ist mir in meiner Lebenszeit passiert. Als ich jung war, war ich eine absolute in einer Schriftlichkeitskultur. Mich haben nur Bücher interessiert. Und jetzt merke ich, muss man aufpassen mit den Büchern. Dass man nicht dann irgendwie im Wald stehen bleibt und sagt, das liest ja keiner, das hat ja auch keinen Sinn, dass man Bücher für niemanden schreibt, das muss ja auch irgendjemand lesen wollen. Das heißt nicht, dass man dadurch, das ist mir noch wichtig, den Bereich der seriösen Wissenschaft verlässt. Wir alle nehmen in Anspruch in dieser Gruppe, sind alle seriöse Wissenschaftler und versuchen über Evidenzen zu argumentieren und nicht über das, was uns so gerade einfällt. Und aber in einer Weise, wo wir auch gezielt Grenzen überschritten haben zwischen unseren Disziplinen im Dienste der Klärung der Phänomene und der Möglichkeit, mit ihnen umzugehen.
Kommen wir vielleicht zum Ende nochmal auf die politische Verantwortung der Wissenschaft. Herr Brockmann, Sie haben es, glaube ich, ganz richtig schon angesprochen. Die gegenüber dem Klimawandel war die Pandemie vielleicht eher noch ein kleiner Test, den wir so mittelmäßig überhaupt bestanden haben. Jetzt verstehe ich Sie so, dass Sie auch in dieser Gruppe eine neue Art von wissenschaftlicher Zusammenarbeit, auch von Kommunikation nach außen gesprochen haben, die, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, eben auch nicht so professionalisiert war. Sie hatten keine PR-Berater, keine Kommunikationsberater, die sozusagen eine Kommunikationsstrategie, keine Wissenschaftskommunikationsexpertise, sondern es war sozusagen ganz authentisch, Sie das versucht haben, den Leuten klarzumachen. Ist das eine neue Art von intellektueller Verantwortung, von wissenschaftlicher Verantwortung, die großen Herausforderungen zusammenzubringen, auf Evidenzen, auf Handlungsweisen zu verdichten und an die Gesellschaft zu kommunizieren in der Hoffnung, dass es eben Gehör findet und zu einer großen Veränderung führen kann?
Das kann sein. Es wäre wünschenswert, weil es einfach sehr in dieser Gruppe haben wir immer wieder diskutiert, dass wir ja so ungewöhnlich zusammengekommen sind und dennoch sehr viel Wirksamkeit entfaltet haben. Und die Gruppen, die ich schon erwähnt habe, die sich jetzt so mit der Klimasituation befassen und ähnliche Philosophien verfolgen, also schlagkräftige, sage ich mal, dynamische Gruppen sich zusammensetzen, ohne dass das also einfach nur durch die Frage oder durch das Ziel getrieben und nicht durch Proports oder Zuständigkeiten und diese anderen Dinge, die oftmals bei der Auswahl von Experten und Expertengremien da wirksam sind, sondern dass das halt einfach anders funktioniert. Also vielleicht passiert das, ich weiß das nicht, aber man sieht hier und da schon auch Entwicklungen, auch institutionelle Entwicklungen übrigens, wo sowas verfolgt wird. Für mich ist es halt wünschenswert, dass das irgendwie früher passiert, also zum Beispiel im Studium schon. Also ich meine, das wird ja schon in der schulischen Bildung schon so komisch in Bereiche aufgeteilt, in Talente und so weiter. Und also für mich wäre es halt ein Traum, wenn schon im Studium viel mehr, also Studierende hören, was passiert da, dass die also viel mehr interagieren und nicht erst spät, wenn man schon.
Also wenn man sich's vielleicht auch wieder leisten kann als Professor, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, dass man in den Qualifikationsphasen das ja schwer riskieren kann.
Also ich glaube, wichtig ist, ich glaube auch, das ist, ja, den großen Fragen nicht auszuweichen, aber spezielle Befassungen mit den großen Fragen vorzulesen. Also Wissenschaft ist immer eine sehr spezielle, es ist ein spezielles Wissen. Aber es darf natürlich den großen Fragen nicht ausweichen, weil es Sorgen um ihr spezielles Wissen hat. Und ich glaube, wir beide haben keine Sorgen um unser spezielles Wissen, sondern wir gucken, welche großen Fragen eigentlich da manchmal durchscheinen. Und davor haben wir keine Angst. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Wir haben keine Angst vor großen Fragen.
Das ist, glaube ich, schon ein gutes Schlusswort, ne? Dann nehmen wir das so. Herzlichen Dank nochmal, Herr Brockmann, Herr Bude, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen kleinen Einblick in die Arbeit gegeben haben. Hoffentlich ja nur der Anfang vielleicht auch von solchen Organisationsformen, von so einem wissenschaftlichen Austausch. Wie immer der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne in den sozialen Medien an alle, die das interessieren könnte. Hinterlasst uns wie immer eine gute Bewertung in den Portalen eurer Wahl. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.